SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Donnerstag, den 12. April, ist Irwin Gage im Alter von 78 Jahren in Zürich gestorben. Dort hat er bis 2005 an der Hochschule für Musik und Theater Liedinterpretation unterrichtet. Der amerikanische Pianist war Klavierbegleiter von großen Sängern wie Christa Ludwig, René Collo, Jesse Norman, Lucia Popp, Brigitte Fassbender und von Dietrich Fischer-Dieskau. Wegen des Todes von Irwin Gage haben wir unser Programm geändert. Die ursprünglich hier vorgesehene Sendung zur Person des Dirigenten John Elliott Gardiner entfällt. Stattdessen wiederholen wir Marlene Weber-Schäfers Gespräch mit Irwin Gage aus dem Jahr 2003.
Ich finde es immer und immer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab. Die ganze Welt ist mir vergällt. Mein armer Gott ist mir verrückt.
Herr Gage, es gibt wenige große Pianisten, die sich auf die Liedkunst spezialisieren. Ein Genre ist das ja, das ganz bestimmte Begabungen verlangt. Vielleicht sogar mehr Begabungen, als ein Solist am Klavier sie braucht. Wie würden Sie denn Ihr Arbeitsfeld umreißen?
Man muss natürlich alles literarisch sehen. Man spielt nicht Klavier, man spielt Worte. Und damit beginnt das Problem. Wenn ich spiele, alles, was man vom Klavier versteht oder weiß oder gelernt hat, muss sich dem Wort unterordnen. Es verlangt auch viel mehr Farben, finde ich, weil, wie gesagt, jedes Wort muss seine eigene Farbe kriegen. Und die andere Frage ist natürlich, dass man zusammen musiziert und nicht allein musiziert. Viele Leute wollen das auch nicht. Aber zu spielen selber, man muss eine sehr gute Sinn für Legato spielen haben, man muss selber singen am Klavier, wenn man einen Sänger begleitet. Und man muss, noch einmal wieder zurück zum Wort, sehr viel Fantasie haben.
Ein Grundverständnis und ein großes, starkes Interesse für die Literatur ist Voraussetzung. Eine Grundvoraussetzung ist natürlich auch absolute pianistische Perfektion, das verlangt der Sänger,
ja,
der
Begleiter. Ich denke, Begleitete. Das ist für jede Pianist, die heutzutage was machen möchte, öffentlich eine Art pianistische Perfektion. Aber das ist auch relativ auch. Die eine hat mehr das, die andere hat mehr die andere.
Sie sagten dann noch, man muss sich auf Partner einstellen, und zwar ja im Lead-Genre auf sehr häufig wechselnde Partner. Das ist vielleicht auch nicht so ganz einfach.
Einer meiner Lehrer, Erik Werber, sagte, Herr Gage, Sie müssen auch ein Psychiater sein und nicht ein Pianist. Nicht nur, sagen wir. Jede Partner, die man hat, man muss verstehen, wie sie sind, was die brauchen. Und im Moment, dieser Sänger ist der wichtigste Sänger. Ich habe nicht so viele Schwierigkeiten gehabt, um vom Sänger zu wechseln.
Sie müssen bereit sein, auf die ständig wechselnden Charaktere und Empfindlichkeiten auch einzugehen. Dazu gehört ja auch eine gewisse Bescheidenheit. Nicht jeder wirklich gute Pianist ist bereit, bescheiden in den Hintergrund zu treten und dem Sänger den Vortritt zu lassen.
Ja, aber das bin ich auch nicht. Ich bin nicht ein sehr bescheidener Liedbegleiter. Viele Leute sagen, dass vielleicht gerade das ist, was seltsam bei mir ist, ich habe mich nie in den Hintergrund gefunden. Manche Sänger mögen das auch nicht. Manche Sänger haben mich dafür, wollten nicht weiter mit mir arbeiten.
Genau.
Aber ich finde es, ist es ein Lied ist für Sänger und Klavier. und nicht für Sänger. Sogar ich habe Konzerte gemacht, wo ich nur Liedbegleitungen gespielt habe. Aber ein Sänger kann keinen Liederabend machen ohne den Pianist.
Aber es ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube Ihnen aufs Wort, dass es für Sie und auch für Ihr Publikum eine Selbstverständlichkeit ist, Sie als gleichberechtigten Partner zu sehen. Aber das ist eben
Leider, aber das ist, was ist das? Auch was man sagt heute, eine Marketingfrage. Mhm. Die Begleiter waren immer vielleicht, die waren auch Persönlichkeiten, die waren früher nicht sehr gute Pianisten oft. Die waren Second-Rate-Pianisten, darum waren sie Begleiter. Oder die wurden vom Lehrer zur Liedbegleitung geschickt, gerade die nicht Rachmaninoff-Konzerte spielen wollte oder könnte.
Wir kommen später noch darauf zurück, wie Sie überhaupt zur Liedkunst gekommen sind. Zunächst mal ein paar Worte zur ersten Musik. Wir hörten Sie gemeinsam mit Cheryl Studer und dem Schubert-Lied Gretchen am Spinnrade. Was verband Sie mit Cheryl Studer?
Das versuche ich immer nachzufragen, mich selber, wie wir zusammengekommen. Und ich kann Ihnen, glaube ich, nicht mehr sagen. Wir kannten uns vielleicht durch Deutsche Grammophon. Was ich liebte so sehr, sie war ein so frauliche Sänger und dann ein Lied wie Gretchen am Spinnrad, könnte man wirklich als Frau und nicht als Ikon vorstellen. Ich bin doch Amerikaner und ich lese einen Text und dann, das ist, was ich sehe, habe noch immer nie Faust auf der Bühne gesehen, aber ich weiß ganz, ganz genau, wie Gretchen sein soll, durch Schubert aber. Und das war mit Charles Studer dasselbe und wir könnten diese eher erotische Seite von Gretchen am Spinnrad bringen, weil das ist, wie wir beide das sagen, sie fühlt sich in ein kleines Zimmer eingeengt und hat zum ersten Mal in ihr Leben erotische Gefühle. Und so, das versuche ich, das zu bringen in diesem Lied. Und Frau Studer fühlte das auch. Ich habe das mit vielen anderen Sängern gemacht und es war vielleicht nicht ganz diese Interpretation. Vielleicht dann habe ich mich untergeordnet zu den Wünschen der Sänger. Aber in diesem Fall haben wir das zusammengebaut und darum ich wollte, dass das gespielt werden wird.
Diese Aufnahme entstand 1993.
Ja.
20 Jahre vorher haben Sie mit Elli Ameling zusammengearbeitet. Wir hören jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 1973, eine der frühen Aufnahmen von Irving Gage, die gemeinsam mit der großen Liedsängerin Elli Ameling entstanden ist, die Forelle von Franz Schubert.
Einem Bächlein hellen, das schoss sie vorein, die launische Forelle war über die Hecken ein. Ich stand an die Gestade und sah in süßer Ruhe des bunten Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des bunten Fischleins Bade im klaren Bächlein zu.
Elli Ameling war meine erste wichtige Sängerin. Ich wurde einmal in einem Konzert von der Direktor von der Wiener Konzerthaus gehört und er war sehr begeistert und er sagte, Gage, kommen Sie in mein Büro. Und er hat mich gleich 6 oder 7 Liederabende angeboten, eine eigene Serie. Ich war so 25 Jahre alt und natürlich diese Serie hat auch wahrscheinlich meine Karriere sehr gut lanciert. Und unter anderem wollte ich mit Elli Ameling arbeiten, weil sie hat gerade mit Jörg Demus eine wunderschöne Platte gemacht, wo er spielte auf Hammerflug. Und ich sagte, das ist die schönste Sängerin, die ich je gehört. Ich kannte kaum Sängerin damals. Und ich glaube, der Direktor, dann schrieb sie, wenn Sie wollen in Wien singen wollen, Sie müssen mit Irving Gage spielen. Und sie sagte, ja, aber sie wollte natürlich in Wien spielen, obwohl sie von Herrn Demus vielleicht lieber begleitet werden würde. Aber sie kam und dachte, es kommt auch ein alter Herr. Und ich war natürlich so 24, 25 und zwar ganz schockiert, aber wir mochten einander sehr. Das ist die Anekdote, was wichtig war. Von dieser Frau habe ich vielleicht mehr gelernt als von allen anderen Sängern, den ich je begleitet. Natürlich, sie war die Erste und viele dieser Lieder, dann machte ich dann zum ersten Mal mit ihr. Aber nach wie vor, ich finde, das ist eins die unterschätzte Sängerin unserer Zeit. Ich halte sie für eine der allerwichtigsten Liedsängerin dieser Jahrhundert und finde, dass im deutschsprachigen Raum sie nie richtig geschätzt wurde. In Amerika war sie ein großer Star, aber nicht komischerweise in Deutschland. Und wie gesagt, ich habe so viele Sachen mit ihr einstudiert und auch die ganze französische Musik, die nicht selbstverständlich ist zu spielen, das habe ich mit ihr auch gemacht. Und ich schätze sie, dass sie bleibt, sogar je älter werde ich, weiß ich mehr und mehr, wie wunderbar sie ist.
Wir steigen mal ein bisschen in ihre Biografie ein. Sie stammen aus Cleveland, Ohio,
genau,
einer Stadt, die Musikfreunden auch in Europa durch ein berühmtes Orchester bekannt ist. Ja. Sind Sie selbst in eine musikalische Atmosphäre hineingeboren worden?
Meine Mutter spielte Klavier, mein Vater Klarinette. In einer guten Familie spielte man ein bisschen Musik in der Zeit. Mit 4 Jahren plötzlich. Ich begann auf dem kleinen Upright Piano zu spielen und Nanu, was ist hier? Und die hat mich, seine Frau, die mich gleich die zweite List hungarischer Rhapsodie gegeben hat. Und ich wurde dann schnell als Wunderkind vermerkt, die dann natürlich nach 2 Jahren gestoppt wurde. Ja, und dann ging ich zu einem wirklich sehr guten Pädagogen für Kinder. Und ja, dann habe ich sozusagen das normale Arzt. Two-Part Inventions von Bach und früher Opus 14 Nummer 1 von Beethoven. Und man lernte Klavierspielen. Und die ich prompt mit 11 Jahren gestoppt habe, war, dann entdeckte ich Baseball und das war besser als Klavierspielen. Und eigentlich zwischen 11 und 17 oder 18 habe ich kaum Klavier gespielt. Was vielleicht, das klingt seltsam, wenn man später Karriere in Klavierspielen gemacht hat. Aber ich habe tatsächlich mehr Sport. Ich war nicht so interessiert in das. Ein bisschen gespielt immer, aber mehr Jazz und so. Und mit 18, nach 2 Jahren an die University of Michigan, ich springe, japanisches Studium. Das gab auch. Mein Vater hatte Diamantenbohrer für die Zahnärzte erfunden und hat sein 14-jähriger Sohn nach Japan mitgebracht nach dem Krieg, natürlich, es war während des Krieges. Ich war so beeindruckt von das, dass ich natürlich prompt entschlossen habe, ich würde amerikanische Botschafter nach Japan. Und dann mit 15 habe ich bereits die Universität begonnen und dann habe ich 15 im 16. Jahr habe ich sehr viel japanische politische Wissenschaft studiert und fand das alles grauenvoll. Und in der Zeit habe ich Musikkursen gemacht, auch extra, weil ich liebte, und natürlich immer liebte ich die Musik. Und der Professor hat meinen Vater angerufen und sagte, dieser junge Mann soll ein Musiker sein. Dann sage ich immer die Story. Ich glaube, mein Vater war ein bisschen bleich dafür, aber natürlich, die wollten, dass ich Money mache, amerikanisch, obwohl sie beide aus Europa kamen, aber die waren sehr gute Amerikaner. Und dann habe ich gleich mit 18 Jahren sehr Musikwissenschaft studiert, weil das war das schnellste Diplom, die ich machen könnte. Aber ich habe dann wieder auch Klavier gespielt. Und es war in diese 18 Jahre, wo ich dann entdeckt habe, das Lied. Ich hatte keine Ahnung, dass es ein Lied gab. Und ich erinnere mich, das erste Lied war ein Duett von Ralph Vaughan Williams. Das ist ein wunderbarer englischer Komponist, bleibt nach wie vor neben Schubert und Brahms mein Lieblingskomponist. Aber sein Lied, It Was a Lover and His Lass, war mein erstes Lied überhaupt, das ich hier gespielt habe.
Mit 18 Jahren hatten Sie die Universität von Michigan hinter sich gelassen und waren mittlerweile in Yale.
Das ging weiter. Dann habe ich mein Bachelor of Music gemacht in Michigan und dann 2 Jahre später ging ich für ein Master of Music in Yale-Universität. Und da habe ich unter anderem mit Paul Hindemith auch studiert und Elliot Carter. Das war natürlich sensationelle Zeit. Stellen Sie sich vor, da waren 80 Studenten und 40 Professoren und wir hatten so viel fast Privatunterricht von all diesen. Das kann heutzutage nicht mehr geben, aber damals war. Ich habe auch eine Dissertation schreiben müssen, natürlich Yale ist Yale. Und ich habe über die schweizer-amerikanischer Komponist Ernest Bloch, der das Cleveland Institute of Music begründet hat. Mhm. Und so darum war meine Verbindung zu ihm, habe über seine Musik und eigentlich Unterricht Philosophie habe ich geschrieben. Das war die Dissertation damals. Und da war ich zwischen 60 und 63 und mit 63 ging ich nach Europa.
Sie sind dann nach Ihrem Studienabschluss in Yale folgerichtig, wenn Sie sich auf das Lied konzentrieren wollten, nach Wien gegangen und haben, so liest man in Ihrer Biografie, bei Erich Werber studiert.
Erich Werber war ein wichtiger Begleiter und ich habe Dr. Werber, wie mir hier das gesagt habe, in Englisch habe ich geschrieben und ich sprach kein Wort Deutsch in der Zeit und nach langer Zeit hatte mir sogar zurückgeschrieben. Aber natürlich, es war in Deutsch und es war in die alte Schrift, das konnte ich natürlich überhaupt nicht anfangen. Er hat mir geschrieben und sagte, ach, kommen Sie nicht nach Europa, Sie sollen nur spielen, nicht zu viel Studium, das Studium ist nicht gut, ruiniert die Inspiration. Aber ich musste zur Deutschabteilung in die Universität gehen, die haben es für mich gelesen. Aber die haben geschrieben, nein, ich würde gerne kommen. Und er war sehr nett und er sagte, okay, kommen Sie, Sie müssen Aufnahmeprüfung machen. Gut, die haben mich genommen und in 1963 begann ich zu studieren. In Wien. Nur, es gab keine Liedklasse. Und Werber sagte, ja, Sie können in meine Klasse kommen, aber natürlich, ich habe einen Assistent, der spielt immer. Und Sie können aber hören. Und ich ging zu einer wunderbaren Frau, Hilde Lange-Rühl. Die war eine Erdmann-Schülerin und ein sehr, sehr guter Freund von Wilhelm Kempff. Und man soll sie erwähnen, was sie hat mir meine Technik eigentlich gegeben. Ich hatte immer einen guten Klang, aber sie hat mir unterrichtet, wie man wirklich aus dem Zwerchfell, dass man spielt, eigentlich wie ein Sänger singt. Das war diese Erdmann-Schule und die unterrichte ich jetzt heute. Und das war wunderbar, weil garantiert man kann Legato spielen. Die war meine Hauptlehrerin. Bei Dr. Werbe, nach 3-4 Monaten dürfte ich dann ab und zu spielen und sagen, ach, Sie sind nicht schlecht. Komm, ich sage Ihnen, wie Sie Rheinlegendchen spielen und so und da, Sachen wie malen und so. Die, natürlich Sachen, die Amerikaner überhaupt keine Ahnung hätte. Wie soll ich das wissen? Dafür hatte ich auch ein paar gute Freunde, einen besonders, einen Herr Wokurka, der in der Postamt arbeitete, war ein guter Freund, aber er wusste alles von Musik und er hat mir alle die Geheimnisse von Eichendorff und Mörike erzählt und das war Crashkurs und deutsche Romantik sozusagen habe ich gehabt.
Aber Sie mussten ja erstmal Deutsch lernen, Deutsch
Das habe ich auch gemacht, Deutsch
lernen.
Für Ausländer, ja. Das habe ich schnell gemacht.
Und es sind ja zwei grundverschiedene Dinge, ob man die deutsche Umgangssprache lernt oder die Geheimnisse der deutschen Lyrik.
Ja, aber am Anfang natürlich hatte ich immer meinen Langenscheid immer mit. Aber ich werde nie vergessen, das erste Mal, wo ich dann doch ein Lied verstanden habe, ohne dass ich in mein Wörterbuch. Das war natürlich ein Tag, den ich nie vergessen kann. Das war der Spielmann von Schumann, Hans Christian Andersen, der Chamisso-Übersetzung. Und plötzlich, ich verstand das. Und wie das ist mit deiner Sprache. Ich war offen zu alles natürlich. Und Tag und Nacht, das ist, was ich getan. Das wünsche ich auch, dass Studenten heute das machen würden. Ich glaube wirklich, ich habe jeden Tag 50 Schubert-Lieder durchgespielt habe und nie gestoppt. Da bin ich dann Brahms an der Reihe und dann Wolf und wer weiß. Und ich musste alles lernen. Ich habe dann viele Sänger einfach angeschrieben, wie war das, gestatten Sie mir bitte, dass ich mich vorstelle, bin Amerikaner, wohne seit 2 Jahren in Wien und möchte Liedbegleiter sein. Und dann habe ich Fritz Wunderlich und Gundel Janowitz und Anneliese Rothenberger und solche Leute alle geschrieben. Marti Thalwähler, die alle damals Karriere. Und Wunderlich schrieb mir zurück, ganz beleidigt, dass, wie kommen Sie dazu, an mich zu schreiben? Aber zum Beispiel die Gundel Janowitz, die hat zurückgeschrieben und gesagt, ich brauche keinen Begleiter jetzt, weil Herr von Karajan wird mich begleiten in Salzburg in 1970, jetzt inzwischen sind wir. Aber falls ich einen Begleiter brauche, komme ich gerne. Ich habe schon ein bisschen von Ihrem Namen gehört. Und Herr von Karajan hat entschlossen, er wollte nicht das Marienleben von Hindemith, das ich zufällig mit Hindemith selber studiert hatte in Yale. Und das war dann mein erster großes Konzert war mit Günter Janowitz dann in Salzburg Festspiel 1970 mit Das Marienleben.
Wir hören jetzt mit Gundula Janowitz einen Mitschnitt von den Salzburger Festspielen 1972. Salzburg 1972 aus einem Liederabend mit Gundula Janowitz. Herr Gage, Gundula Janowitz hatte eine spezielle Bedeutung für Sie.
Ja, sie war, wie gesagt, meine allererste wichtige Sängerin, so nach Ellie Amerling oder von dieser Zyklus, sagen wir, aber von außen. Und natürlich habe ich sehr wichtige Konzerte mit ihr dann gespielt. Uns verbindet sehr viele Konzerte, sehr, sehr viel Reisen in dieser Zeit.
Wenn man sich die Liste der Sänger anschaut, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, bekommt man ein Who is Who der Liedinterpretation der letzten 30 oder 40 Jahre. Ich darf nur ein paar Namen nennen, um Ihnen das abzunehmen, Herr Gage. Ellie Amerling, Gundula Janowitz gehörten dazu, Brigitte Fassbender, Dietrich Fischer-Dieskau, Jesse Norman, Tom Krause, Christa Ludwig.
René Kolo.
Und so weiter, Aline Auger,
Lucia Popp,
ja. Allesamt sind sie heute Legenden des Liedgesangs. Ist eigentlich die Zusammenarbeit mit großen Sängern manchmal auch schwierig?
Ich erinnere mich, ich hatte einmal mit Geoffrey Parsons ein Gespräch. Er war der perfect British Begleiter. Er war sehr bescheiden. Aber ich fand, er spielte auch sehr bescheiden. Und ich war nicht bescheiden und ich spielte auch nicht bescheiden. Okay, er hatte nie Schwierigkeiten mit seine Sängern. Ich hatte manchmal sehr viele. Aber was ist wichtiger? Ich erinnere mich, Lucia Popp, die ich auch liebte und begleite sehr viel, war von vor mir, war mit Geoffrey Parsons. Sie sagte, mein Gott, bist du manchmal schwierig. Aber ich würde lieber dich haben als Geoffrey, weil der war immer so proper. Und so, das ist Geschmackssache, denke ich. Ja, ich habe viele Schwierigkeiten mit Sänger gehabt, aber viel Freude mit Sänger. Und der Kampf ist der Teil. I mean, wenn ist alles blass und gemacht und korrekt und ich unterordne mich der Sänger und der Sänger sagt, das ist, wie wir machen. Wenn ich innerlich finde, das total falsch, was soll ich tun? Dann soll ich das nur machen? Ich kann nicht. Ich bin nicht so ein Typ.
Ja, und dann fliegen die Fetzen?
Manchmal mit Gundula war man bei diesen Schubert-Aufnahmen, manchmal war grauenvoll. Beleidigt. So, was hast du mir angetan? So, solche Sachen.
Ja.
Ich sage selbst meine Studenten auch, ich bin eine, der vielleicht mehr Erfahrung hat, aber wenn ihr etwas weiß besser als ich, sagt mir das. Wir diskutieren. Ich bin nicht Schubert. So, ich versuche mein ganzes Leben zu wissen, was Schubert wollte. Ja. Also, dann muss ich das mit anderen, die auch denken, sie wissen was von Schubert, dann finden wir vielleicht die Wahrheit.
Zu den Charakteren unter den Sängerinnen gehörte ja auch Brigitte Fassbender, mit der Sie viel zusammengearbeitet haben.
Sehr viel.
Wir hören auch gleich etwas von Ihnen beiden.
Als wir diese Interview vereinbarten, dann natürlich musste ich meine ganze Karriere durchdenken. Und mein Gott, das war schwer. Aber ich würde sagen, für alle die Sänger, die ich begleitet habe, wahrscheinlich Brigitte und ich waren am nächsten von Persönlichkeit her. Das war nicht immer gut, aber es war diese unglaublich kämpferische, leidenschaftliche und engagiert, was wir taten. Und die Jahre, wo ich mit Brigitte gearbeitet habe, die waren wunderbar. Und ich schätze alles, was ich mit dir gemacht habe. Und diese Schumann-Lieder, die wir machen aus der Opus 24, glaube ich, haben wir entschlossen zu machen, diese junge Schumann-Lieder, die sind von einer unglaublichen Leidenschaft und das Wort Leiden ist unterstrichen dann. Und das versuchten wir zu tun. Und man hat das nicht getan. Man dürfte nicht nackt vor ein Publikum stehen. Und das ist, was Brigitte nicht taten, sozusagen. Mhm. Und ich hoffe, dass man das hört dann, wenn man diese Lieder jetzt anhört. Mhm.
Das war Brigitte Fassbender mit einem Ausschnitt aus dem Liederkreis Opus 24 von Robert Schumann. Herr Gage, Sie leben seit 40 Jahren in Europa und haben offenbar nie den Wunsch verspürt, in die USA zurückzukehren. Warum? Was ist denn besser in Europa? Haben Sie bessere Arbeitsbedingungen? Sind die Leute
es
netter?
Es kann sein. Wissen Sie, wenn Sie 40 Jahre in einer Welt leben, dann weiß man nicht mehr, was besser ist. Ich meine, das ist mein Leben. Ich denke nicht sehr viel. Sicherlich jetzt möchte ich nicht in Amerika, aber that's another story.
So, warum nicht?
Die Politik und so. Ist es jetzt zu konservativ? Natürlich, ich bin ein typische Kinder aus der Age of Aquarius und ich war immer sehr liberal und crazy in meine Gedanken und ich finde es so konservativ jetzt in Amerika, wenn dieser Krieg und so weiter alles.
Die Atmosphäre in Europa ist demnach liberaler, offener, kritischer.
Nein, man darf sein eigenes Leben leben und so habe ich das gemacht. Ich lebe hier. Ich bin nicht mehr Amerikaner. Ich habe einen amerikanischen Pass, aber ich lebe hier. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich wusste aber im Moment, als ich hier war, dass ich nie wieder zurückgehen will.
Sie leben in der Schweiz, aber Sie haben in verschiedenen europäischen Ländern gelebt. Gibt es da Unterschiede?
Sure. Wien in Holland sind meine anderen zwei Länder. Ja. Das kann man wohl sagen. Aber ja, alles schön, alles gut.
Und Sie fühlen sich überall zu Hause, wo Sie hingehen?
Ja, muss ich sagen. Ich bin sehr glücklich in der Schweiz, muss ich sagen. Man muss sein Leben gestalten in der Schweiz. Und das bin ich fähig zu tun, das mag ich. Und niemand stört Sie. Und komischerweise, die Schweizer sind wahnsinnig tolerante Leute. Niemand denkt das, aber sehr offen und die haben manchmal einen komischen Namen, aber das stimmt eigentlich nicht. Und ich bin sehr zufrieden da.
Auch wenn Sie nicht mehr in den USA leben, so arbeiten Sie doch sehr häufig auch mit amerikanischen Sängern und Sängerinnen zusammen. Ich will mal zwei Namen herausgreifen. Die leider viel zu früh verstorbene Arline Auger und Jessie Norman waren Sängerinnen, beide sehr, sehr verschieden. Ja. Sie haben sehr früh schon mit beiden zusammengearbeitet und Sie haben zwei Aufnahmen von ihnen mitgebracht.
Ja, die waren wirklich ganz anders. Jessie habe ich aus dem ARD-Wettbewerb in München, als sie gewonnen hat. Da war ich nicht ihr Begleiter, aber wir haben uns gleich kennengelernt und gleich eine America-House-Tournee gemacht, wo dann natürlich alle Sensationen passiert. Denn eigentlich, das war 69 und das war der Beginn für uns beide der Karriere. Nicht nur Jessie, aber es war eigentlich, wo dann viele Leute zum ersten Mal mich gehört hatten auch. Und ich glaube, es war eine, die Stimmen der Jahrhundert, sagt man das. Mhm. Wir haben die Lieder selber studiert, keine Ahnung habe. Ich habe Jessie, stellte sich vor, Deutsch unterrichtet, mit total falschen Aussprachen. Aber irgendwie kam das alles. Sie hat bei mir gewohnt 6 Monate da am Anfang. Das ist auch sehr lustig. Mhm. Und hat mir mit dem Haushalt geholfen und solche Sachen. Wir waren alle Jungen natürlich damals. Arline Auger kam später in mein Leben. Natürlich, sie war 180 Grad, die war total elegant und still, mehr wie Ellie Amerling, aber wieder dann ein anderer Typ. Ihr Karriere, sagen wir, war eine Doppelkarriere, war sie eine Karl Böhms Lieblingssopran und dann stoppte das ein bisschen, als Frau Gruberova an der Szene kam, aber dann plötzlich hat sie sich reinvented, als sie damals für die Prince Andrew und Fergie die Hochzeit gesungen und dann wurde sie plötzlich ein großer Superstar, aber sie war so Phrasierung gibt's nicht besser, war nie besser. Mhm. Und darum habe ich bei Jesse mit die unglaubliche Atmosphäre, die sie machen könnte, von Mahler das irdische Leben, aber von Aline natürlich vielleicht das schwierigste Lied, die es gibt, um richtig zu phrasieren, Abendempfindung von Mozart.
Jesse Norman mit Das irdische Leben von Gustav Mahler. Sie haben sehr häufig über längere Zeit mit Künstlern, mit Sängern zusammengearbeitet. Es gab richtig gehende künstlerische Partnerschaften über lange Zeit. Ist die Beobachtung richtig, dass es heute nicht mehr so gilt, dass die Partnerschaften kurzlebiger geworden sind?
Leider, das ist für mich eine der traurigsten Erscheinungen unserer Zeit. Ob es Agenten oder Sänger oder wer weiß, es scheint schick zu sein, dass jedes Konzert macht man mit einer anderen Begleitung und manchmal ein Solist und dies und jenes. Ich kann nicht glauben, dass das etwas bringt. Diese langjährige, ständige Begleiterzeiten, wo man immer auf einem Lied arbeiten könnte und die echte Interpretation vertiefen könnte, wo man wirklich probt mit Dianowitz, würde man 3 Monate für eine Tournee beginnen zu proben. Aber heute, man trifft sich einen Tag zuvor, schnell eine Probe. Natürlich, wir sind gut, wir wissen, was wir tun. Aber diese persönliche Beziehung auch zwischen Sänger und Pianist, das gibt's einfach nicht mehr, weil die spielen mit zu viel. Auch es gibt keine Tourneen mehr. Man macht irgendwann zwischen 2 Open-Vorstellungen, gibt's wieder ein Liederabend. Früher, jede von den Sängern hat 3 Wochen Liederzeit und dann haben sie nur Lieder gemacht. Das ist wunderbar. Man vertieft sich und dann hört man das, die Unterschiede.
Mit einem der ganz großen Leadsänger unserer Zeit sind Sie nur ein paar Mal in den 70er Jahren aufgetreten. Und das muss man natürlich bedauern, wenn man nämlich eine Aufnahme wie die folgende hört. Es handelt sich um den Erlkönig von Franz Schubert.
Ja, das war ein, wie sagt man, Ritt auf dem Bodensee. Und so, das war ein Konzert in Helsinki Festival, ein Goethe-Programm. Natürlich, der Erlkönig muss dabei sein. Und ja, ich glaube, nicht nur Gage, ich glaube, Herr Fischer-Dieskau war auch sehr erstaunt mit das. Er spricht noch immer von dieser Aufnahme.
Der Erlkönig von Franz Schubert in einer Aufnahme vom Helsinki Festival 1971. To risk killing the horse nannten Sie einmal diese halsbrecherische Interpretation, Herr Gage. Besonders des Klavierparts in dieser Aufnahme. Mut zum Risiko. Kann sich das ein Liedpianist überhaupt leisten, ohne die Balance zu gefährden?
Ich glaube, das sind Fragen von Technik und ich mache immer Risiko, weil Man sucht nach Wahrheit und dann Wahrheit at all costs.
Und die Wahrheit kann man nicht kalkulieren.
Nein, aber zu sagen, natürlich sind technische Sachen, aber dann, um Erlkönigshof zu spielen, muss man üben. Und dann sind nichts mehr. Das, nicht wer übt, hat es nötig. Man übt, wird, die Übung macht der Meister. Und das habe ich immer sehr viel getan. Ich habe meine Technik und diese besondere Techniken, das macht es möglich, dass man kann den Klang so kontrollieren, auch bei so einem Lied, dass man nicht den Sänger killt, sozusagen.
Was an Ihren Liedbegleitungen die Leute so begeistert, ist ja auch Ihr untrüglicher Sinn für die Dramaturgie auch des allerkleinsten Liedes. Wie erspüren Sie das? Wie machen Sie das?
Auf jeden Fall, ich höre nie Schallplatten. So, ich habe keine Idee, was gerade Fischer Disco oder Herr Preyer oder früher oder Frau Lehmann oder so. Ich habe das nie gehört. Auch Herr Moore, ein bisschen. Alle habe ich Britten war mein Vorbild, vielleicht wenn ein Begleiter war, das ein bisschen gehört. Aber meistens, ich tue das, ich sitze in einem Stuhl, ich lese das wie ein Buch. Ich lese den Text, ich lese die Musik und ich mache eine Story für mich. Und sehr oft mache ich Big Story. I mean, das heißt, lots of background stuff, Sachen, die nicht in der Lied sind. Und ich mache so ein Bild und jede Detail von diesem kleinen Lied wird für mich geschildert in mir. Und dann gehe ich zu Klavier und versuche, das nachzumachen.
Sie haben vorhin gesagt, Sie spielen Worte.
Ja.
Das heißt, Ihre Interpretation geht vom Text aus?
Absolut. Mhm. Absolut. Aber erinnern Sie sich, ich sagte, dass ich Musikwissenschaft studierte, weil ich musste schnell mein Bachelor of Music kriegen. Gott sei Dank, ich kenne Stil sehr gut. So, ich weiß, was ein Unterschied ist zwischen Brahms und Schumann und das ist Haydn, Mozart, so. Diese habe ich sehr gut gelernt. Das hat mich immer fasziniert. So, ich nehme diese Worte und versuche dann in den Stil von diesem Komponist meine Interpretation zu machen. Es gibt natürlich Millionenlieder von allen, die großen Komponisten, und die sind total andere Lieder, das ist ganz klar.
Gibt es denn für Sie eigentlich noch so eine Art Stolpersteine in der deutschen Lyrik? Also für mich gibt es noch welche, wenn ich Ihnen das sagen darf. Ich habe mir zum Beispiel neulich überlegt, was ist das Zügenglöcklein? Wenn man nur den Titel liest, dann überlegt man, was ist ein Zügenglöcklein?
Das ist ein Todesglöcklein, ein bisschen österreichischer Begriff.
Ja,
Seidel
genau.
War ein Österreicher. Ja, viele.
Das müssen Sie ja eben erstmal herausfinden, was ist gemeint.
Genau. Stolpersteine mache ich jede zweite Wort, die ich spreche. Das haben Sie alle gehört. Aber zum Beispiel ein Dichter wie Hölderlin muss ich sehr viel Zeit. Für mich ist es schwer für mich.
Das glaube ich.
Mörderke weniger, komischerweise. Hölderlin ist nach wie vor gut. Ich habe weniger Hölderlin-Texte gespielt in meinem Leben.
Sie haben vor ungefähr 20 Jahren 2 Schallplatten mit Liedern ohne Stimme, Lieder ohne Sänger auf 2 Schallplatten veröffentlicht. Ja. Eine gilt Brahms-Liedern, eine Schubert-Liedern. Das sind Aufnahmen nur der Klaviersätze berühmter Lieder. Wir hören mal ein paar Takte rein. Lieder ohne Sänger. Wir haben ein paar Takte aus dem Lied im Freien gehört. Nur die Klavierstimme, der Klaviersatz dieser Lieder. Herr Gage, was hat Sie zu diesem unorthodoxen Vorhaben bewogen?
Eigentlich mein Entdecker, der Mann, der mir zuerst geholfen hat, der Kritiker Klaus Geitel, der mich irgendwo, glaube ich, im Spoleto-Festival, wo ich irgendwo aufgetreten worden bin. Und er hat mir wirklich geholfen damals und auch mir erzählt, was Wein ist, und weil ich krank immer Milch mit meinen Essen und solche dumme Sachen und Kultur in Museen gebracht auch. Das hat mir, war alles wichtig. Und er hat die Idee gehabt, er hat oft Programme gemacht, wo er eine Konferenz gemacht hat. Und wir hatten ein Programm dann Lieder ohne Stimme gemacht. Und er hatte History of Liedbegleiter sozusagen. Und ich habe, wer weiß, Schubert, Pfitzner, Debussy, aber die ganze Dichterliebe unter anderem. Und das haben wir überall in Europa gemacht, vor etlichen Jahren. Und aus dieser Produktion hat eine Firma Alcante damals gefragt, ob ich diese Sachen aufnehmen wollte, diese Lieder ohne Stimme, weil es gab eine Music Minus One, aber die waren sehr gerade Interpretationen. Aber ich sagte, nein, ich nehme das auf, aber die sind nicht für Leute zu Hause zu singen, die sind eigentlich, genau. Ich spiele sie wie Solostücke. Und das war, wie das kam.
Wie ist es denn angekommen beim Publikum?
Sehr gut. Es war sehr, sehr gut verkauft. Und Gott sei Dank gibt es wieder. Es war lange Zeit vergriffen, weil es natürlich LP war und die Firma ging pleite, sagt man das, oder es gab die Firma nicht. Und diese Rechte wurden wieder verkauft. Und drei wunderbare Platten, die zwei plus eine Brahms-Platte mit Frau Fassbender, die sensationell auch ist, die wurden wieder released. Das gibt sie wieder.
Sollte dieses Projekt vielleicht auch eine aufklärerische Wirkung haben, so im Sinne einer Aufwertung des Parts des Pianisten in der Liedkunst?
Vielleicht war das, I mean, wir haben wirklich das gedacht, eher zu schauen, was doch in der Begleitung alles dabei ist. Es ist nicht nur ein Sänger ist da, es ist auch zu zeigen, dass der Pianist spielt was.
Die Zusammenarbeit mit jungen Sängern, unterscheidet die sich von der früheren Zeiten?
Man probt nicht mehr so viel, leider. Und manchmal, ja, denke ich, dass die Fragen von Stilen, Literatur und so, das wird alles ein bisschen weniger.
Gibt es Generationenkonflikte auch? Ich meine jetzt in Sachen Bildung zum Beispiel. Also
ich versuche das zu meiden. Ich meine, das zum Beispiel, wenn ich mit Sibylle Rubens, sie war meine Studentin selbst, wir arbeiten sehr wunderschön zusammen. Ich versuche immer zu sagen, schau, jetzt, ich bin nicht der Lehrer, ich bin nicht 20 Jahre älter, wir machen Musik. Und wenn du hast eine Idee, du sagst es, ich habe eine Idee, wir sagen das. Und das ist nie ein Problem. Vielleicht mehr heute mache ich die Programme selber, oft oder Vorschläge für Programme, sagen wir.
Das heißt, der Impuls geht von Ihnen aus und nicht von den Sängern?
Das ist zu general, das ist auch nicht wahr. Wenn du mit einem Sänger wie Dietrich Henscher natürlich, da kämpfen wir über die Programme. Er weiß genauso viel wie ich und er spielt fast genauso gut Klavier wie ich auch. Er weiß alles über das. Ich kann nicht so gut singen, wie er Klavier spielen kann.
Sie haben trotzdem auch neue Formen der Liedvermittlung ausprobiert, mit Dietrich Henschel zum Beispiel, den Sie eben erwähnt
haben. Und
auch mit
Christine Schäfer habe ich bei beiden Winterreise total verschieden auf die Bühne gemacht. Ich musste auch plötzlich Schauspieler sein. Beide sangen wunderbar und ich fand es auch eine wunderbare Erfahrung. Warum nicht? Wir müssen sowieso neue Möglichkeiten finden. Alle sagen, nein, der Lied braucht das nicht und so und so. Mhm. Aber alle sagen, niemand ist interessiert im Lied mehr. So, dann probieren wir etwas Neues. Vielleicht jüngere Leute finden das interessant. Ein Student von mir, zwei Studenten, Jens Fuhr und Markus Eicher, machen gerade jetzt in Mannheim eine Winterreiseinszenierung, die sehr erfolgreich ist. Wenn das bringt Leute neu, dann ich bin total dafür. Es muss gut gemacht, aber wir nehmen an, es wird.
Wir hören jetzt eine ganz besonders schöne Live-Aufnahme aus diesem Jahr, entstanden im Rahmen der Schwetzinger Festspiele 2003 mit Roman Trekel, der Lindenbaum aus Schuberts Winterreise.
Lindenbaum, nicht träumt in seinem.
Roman Trekel mit Der Lindenbaum aus Schuberts Winterreise, eine Aufnahme von den Schwetzinger Festspielen 2003. Herr Gage, als Lehrer kümmern Sie sich zurzeit sogar an zwei Musikhochschulen, nämlich in Zürich und in Saarbrücken, um die ganz jungen Sänger und Pianisten. Während Sie in Zürich eine Meisterklasse für Liedgestaltung leiten, hat man an der Musikhochschule des Saarlandes eine Professur für Liedkunst sogar eingerichtet. Liedgesang wird also als eine gesamtkünstlerische Disziplin betrachtet und gelehrt. Das ist neu, oder?
Jein, ja. Und zwar auf jeden Fall, wie ich sagte vorher, als ich studierte in den 60er Jahren, gab das nicht. Mindestens in Wien damals nicht. Ich glaube, Hermann Reute hat hier in Stuttgart sogar Lied doch unterrichtet, aber es war nicht sehr häufig auf jeden Fall. Und es war für Sänger, nicht für Sänger und Pianist. Genau. Und das ist, was ich versucht zu tun in meine 25 Jahre in Zürich. Ich habe eine Lied-Duo-Klasse und das heißt, Sänger und Pianisten studieren als Duo zusammen. Weil ich denke, dass die beste Arbeit für Lied ist, wenn man das mit beiden arbeitet. Als ich nach Saarbrücken kam vor 3 Jahren, das war gedacht, dass ich nur mit den Sänger arbeiten und habe gesagt, dann komme ich nicht. Und ich habe durchgeboxt sozusagen, dass wir auch da ein Lied-Duo-Programm haben. Das ist die einzige in Deutschland, wo ein Konzertdiplom möglich ist für Sänger und Pianist als Duo zusammen. Und ich denke, man kann schon viel Lied machen. Es ist viel Spaß und leider nicht genug Zeit, aber es ist zu tun.
Was vermitteln Sie Ihren Studenten?
Oh Gott.
Ja.
Ja, was soll, ja, alles. I mean, ich arbeite mit den Pianisten natürlich sehr viel an meinem Technik, weil ich finde, alle spielen nicht richtig, der richtige Klang, der richtige Legato, wenn ich sie bekomme. Und ich kann sagen, ich habe sehr viele, auch im Schleswig-Holstein-Festival, Meisterkursen im Sommer, viele von den guten jungen deutschen Begleiter schon unterrichtet. Und ich glaube, die sind alle, haben was gelernt mit Klang. Und die sagen, mit den Sängern natürlich, mit den Duos natürlich, der Interpretation, Texten gerade, was ich versuchte, diese ganze Nachmittags zu erzählen, wie man Worte spielt, wie man eine Interpretation, die eigen ist. Natürlich habe ich meine Ideen, aber ich finde es sehr wichtig, dass ein Student entwickelt seine eigene Interpretation über das. Und sagen wir, ja, ich lenke ein bisschen, aber niemand wird spielen wie ich oder niemand wird interpretieren wie ich. Und so dann, man kann das nicht anders tun. Aber natürlich kommt meine Ideen durch, aber ich versuche, dass die selber ihre eigene Sprache sprechen. Mhm. Und das ist, glaube ich, gelungen auch.
Vorhin klang mal leichte Kritik an. Sie sagten, es würde nicht genug gearbeitet. Gilt das auch für die Studenten?
Die Studenten heute haben auch zu viel zu tun. Too many Workshops und extra Zeugen. Und ich denke, es wäre schön, wenn sie nur auf das Wesentliche konzentrieren könnte. Ist es so schwer, heutzutage eine Karriere in Musik zu machen?
Herr Gage, haben Sie eigentlich eine Ahnung davon, wie viele Lieder annähernd Ihr Repertoire umfasst?
Nein, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung.
Kann ich mir vorstellen. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Schallplatten und CDs Sie eingespielt haben?
60, 70, ich weiß es nicht. Auch. Ich lebe heute und nicht in der Vergangenheit.
Ja, sehr sympathisch. Gibt es Grenzen Ihres Repertoires? Gibt es Musik, die Sie nicht mögen, mit der Sie sich nicht befassen mögen?
Ich liebe alle Musik, weil das habe ich entdeckt. Was vielleicht ist interessant nur zu sagen, ist, dass bis vor 3 Jahren ich hasste Beethoven. Und ich habe kaum Beethoven gehört, aber jetzt liebe ich Beethoven sehr und ich versuche das zu hören, alles was ich kann, Streichquartette, alles. Aber es ist lange Zeit, er hat mich gestört. Der Komponist, den ich gerne mehr wissen von, ist Szymanowski, der polnische Komponist. die Lieder, die hatten sehr, auch sehr viele Lieder, aber auch überhaupt. Also für mich ein Komponist ist alle seine Musik, nicht nur die Lieder. Aber die Schimanowski, die sind so schwer zu spielen und so schwer zu singen, niemand singt sie.
Sie haben außerdem begonnen, Ihre jahrzehntelangen Erfahrungen mit der Kunst der Liedgestaltung in einem Buch niederzulegen. Ja. Sie zeigen darin, ich habe ein Kapitel lesen dürfen, Sie zeigen darin, wie es geht. Sie geben pianistische Tricks preis und erklären auch, welcher...
Er gibt keine Tricks. Tipps, nicht Tipps, auch. Mag ich.
Gut,
Tipps und Tricks ist grauenvoll für mich. Tipps.
Ja, ja. Sie erklären auch, welcher Effekt, welche Wirkung erzielen kann. Für Pianisten ist das sicher ein unschätzbares Kompendium. Für die Hörer birgt es aber nicht vielleicht die Gefahr einer Entzauberung dieser expressiven Gattung? Also im Sinne von, es ist ja alles kalkuliert, alles ist machbar, wenn man nur so ein bisschen weiß, wie, deswegen sprach ich von Tricks, so ein paar Zaubertricks hat.
Ja, aber ich versuche, ich wollte sagen, dass ich nicht das allein, ich schreibe das zusammen mit einer sehr guten Freundin, die eine Gesangslehrerin, Carol Meyer-Brüting. Und ich versuche einfach nicht Tricks zu geben. Ich versuche zu erklären, was ich tue, wenn das Tricks ist oder Entzauberung. Okay, aber darum schreibt man ein Buch, nicht? Ich denke, viele Leute fragen mich, ich habe 25 Jahre lang sehr intensiv Unterricht gegeben. Das ist genauso wichtig für mich, wie mein eigenes Spielen ist. Ich denke, jetzt, als ich älter werde, man möchte das fixieren irgendwie und man schreibt es. Auch weil ich merke, dass sehr viel von dieser Art kommt aus England. Mein guter Kollege Graham Johnson und Susan Ewens. Aber oft für mich gibt es Fehler drinnen, auch von der Verstand von der Text oder was gemeint ist in Gedichten. Das wollten Kerle nicht korrigieren, sozusagen. Mhm. Aber auch zu erklären von unserer Sicht, wie der Text die Interpretation gibt. Die musikalische Interpretation gibt. Ja. Schau, was tun wir alle? Wir machen alles, um nur zu wissen, was Schubert getan hat. Mhm. Schubert. Ich spiele wirklich andere Komponisten, wie Sie wissen, und wirklich viel. Aber Schubert war immer mein Begleiter, sozusagen. Mhm. Und ich habe immer Schubert gespielt und es ist für mich so weit oben und so wichtiger für mich als alle anderen Komponisten. Darum, ich wollte auch ein Buch über Schubert schreiben und diese Erfahrungen, diese Gefühle, die ich über Schubert habe. Ich sage Ihnen noch etwas, Sie werden lachen immer. Wer mich kennt lange Jahre, weiß von meinen Siam-Karte. Ich hatte eine sehr berühmte Siam-Karte namens Fumpi, das ist Bummibol in Holländisch, weil da kannst du mich in Holland. Und Fumpi ist leider gestorben, Ende der 80er Jahre. Wenn ich sage, dass Schubert hat ihn jetzt, ist er zu Schubert gegangen und er ist Schuberts Karte jetzt. Und darum, ich weiß viel von Schubert, weil die Karte schickt mir E-Mails immer.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Gelsch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Das Schlusswort der Musik gebührt allerdings Richard Strauss. Wir hören Lucia Popp.
Weil Lucia war auch sehr wichtig und sie muss was singen für uns.
Genau. So. Und sie beendet diese Sendung mit dem Lied Blauer Sommer. Ein blauer Sommer, Glanz und Blut entsteht, geht in uns.